In Daniel 7 geht es heute Abend in besonderer Weise um das Ende der Zeit, um die Vollendung der Zeit. Ich möchte deshalb im ersten Teil einmal das biblisch kurz zusammenfassen, was die Bibel sagt über die Vollendung, über das Ende der Zeit. Und dann im zweiten Teil diesen Text, dass wir den dann anschauen, Daniel 7, 16 bis 28. Die Bibel unterscheidet sehr genau zwischen Endzeit und letzter Zeit. Endzeit ist biblisch seit Jesu kommen. Damit hat das Ende der Zeit begonnen. Wenn wir das vergleichen, Offenbarung 5 und 6, wird uns das geschildert, was geschah bei der Himmelfahrt Jesu. Da ist die große Versammlung vor dem Thron Gottes, und da liegt das Buch mit den sieben Siegeln. Das ist ein stehender Begriff im Judentum und meint das Testament. Das Testament Gottes. Das Testament Gottes, das heißt also der letzte Wille Gottes. Und jetzt wird ein Testamentsvollstrecker gesucht. Wer kann dieses letzte Testament, den allerletzten Willen Gottes, erfüllen? Und dann heißt es in der ganzen himmlischen Versammlung, und da waren alle Engelfürsten und alle dabei, es war keiner gefunden, der das Buch auftun konnte. Und dann gab es ein großes Weinen im Himmel, weil keiner das Buch auftun konnte. Und das heißt, es war keiner da, der den letzten Willen Gottes vollziehen konnte. Und dann spricht der Engel und sagt zu dem Johannes, weine nicht. Und dann sieht er den Löwen aus Juda, wie ein Lamm, das geschlachtet ist. Und dann setzt im Himmel der große, überwältigende Lobgesang ein, das Lamm, das erwürget ist, ist würdig. Und dann öffnet, dann nimmt dieses Lamm, dann nimmt der Auferstandene, der gekreuzigte Christus, das Buch und öffnet die Siegel. Und damit beginnt die Endzeit, die Vollendung. Gottes letzter Wille über diese Welt wird jetzt vom Christus vollzogen. Das ist Endzeit. Die Letztzeit ist das Ende der Endzeit. Der letzte Abschnitt dieser Endzeit. Und Jesus nennt sogar ein genaues Zeichen, wann diese Letztzeit beginnt. Die letzte Zeit dieser Welt beginnt mit der Sammlung Israels. Matthäus 24, 32 und 33. Da nimmt er dieses Bild, wenn ihr seht, dass der Feigenbaum Blätter gewinnt. Dann wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Der Feigenbaum ist das alttestamentliche Bild für Israel. Blätter gewinnen, das ist sehr genau unterschieden, das heißt, es sind noch nicht einmal Blüten da, geschweige denn Frucht. Der Feigenbaum gewinnt Blätter, das heißt, er schlägt wieder aus, er beginnt wieder zu leben. Das erleben wir. Wir sind in der Letztzeit. Mit der Gründung des Staates Israel, mit der Sammlung des Gottesvolkes im Lande Israel, dass es wieder zum Volk wird und geworden ist, hat die letzte Zeit begonnen, der letzte Abschnitt der Endzeit. Jesus sagt ja, und das wollen wir sehr deutlich mithören, in das alles hinein. Ihr wisset aber weder Zeit noch Stunde. Das heißt, es geht nicht um die Bestimmung eines Datums. Also zum Beispiel das Jahr 2000, wie heute immer wieder auch in frommen Kreisen gesagt wird, da warnt uns Jesus ausdrücklich davor. Es geht nicht um die Bestimmung eines Datums, sondern es geht um das Sehen, jetzt kommt nichts mehr sonst. Das ist der Anfang der Letztzeit. Die Sammlung Israels hat begonnen, 1948, 1949 der Staat Israel, aber es sind noch längst nicht alle vom Volk im Lande. Es sind heute circa 3 Millionen Juden im Land. Weitere 3 Millionen leben noch verstreut unter vielen anderen Völkern, 1,5 Millionen wahrscheinlich noch im Gebiet der ehemaligen Sowjetunion. Da sind innerhalb der letzten Jahre circa 1,5 Millionen ausgewandert, aber nur ein Bruchteil davon nach Israel gegangen. Viele haben sich anderswo angesiedelt und circa 6 Millionen Juden leben noch in Amerika. Das heißt, die Sammlung des Volkes ist noch nicht abgeschlossen. Das kann aber in Kürze geschehen. Wir haben in den letzten Jahren das einige Male vor Augen geführt bekommen, zum Beispiel bei der sogenannten Operation Salomo, als die äthiopischen Juden heimgeholt wurden, innerhalb einer Woche. Und wir erleben es heute unter dem Druck der Verhältnisse in Russland, dem wachsenden Antisemitismus unter diesem Schirinowski, in der Angst vor ihm, kommt wieder eine große Auswanderungswelle. Die Sammlung Israels, nächste Station der Letztzeit, und das ist das nächste, was heilsgeschichtlich geschehen wird. Es wird der Antichrist kommen. Lasst uns immer mithören, ihr wisset weder Zeit noch Stunde. Ich sag mal, damit uns das klar wird, was dieser Satz bedeutet. Es kann durchaus noch sein, dass Gott in seiner Geduld noch 500 Jahre der Sammlung Israels beschlossen hat. Ich vermute es nicht, ist aber meine persönliche Meinung, dass ich es nicht vermute. Es könnte durchaus sein, wir können also kein Datum in dem Sinn angeben. Aber wir stehen in der Letztzeit. Wie lang sie ist, Jesus sagt, ihr wisset's nicht. Aber bei dieser Aussage setzt er immer wieder hinzu, wachet, ihr wisset nicht zu welcher Stunde. Es kann sofort sein, es kann in Kürze sein, es kann auch ein längerer Zeitraum sein. Aber heilsgeschichtlich kommt nichts Neues mehr in dem Sinn, dass noch einmal eine weltgeschichtliche Entwicklung folgt, sondern das Nächste nach der Sammlung Israels ist der Auftritt des Antichristen. Und dieser Auftritt des Antichristen wird vorbereitet. Das ist unsere Situation heute. Wir stehen in der Vorbereitungszeit für den Antichristen. Jesus nennt hier 4 Kennzeichen in Matthäus 24. Nämlich erstens die zunehmende Verführung. Es werden falsche Christusse kommen. Das heißt, unter dem Namen christlich wird sehr, sehr viel verkündigt, gesagt, gelehrt werden, was nicht vom Christus ist. Ich brauche das gar nicht weiter auszuführen, wie weit wir in dieser Verführung schon drin sind. Wie weit? An wie vielen Stellen, in wie vielen, sag so, Predigten, Lehrverkündigungen, auch und gerade in den christlichen Kirchen gelehrt wird, was nicht vom Christus ist. Die zunehmende Verführung durch falsche Christusse. Es gab noch nie eine Zeit, wo so viel Religiosität in unseren Völkern war und so viel fehlgeleitete Religiosität. Der Mensch wird zunehmend religiös, aber nicht mehr christusgläubig. Das ist das erste Kennzeichen, die zunehmende Verführung, die hineinreicht bis mitten in die Gemeinde. Das zweite Kennzeichen, es tritt auf und entfaltet sich, so nennt es Paulus in 2. Thessalonicher 2, Vers 3, der Mensch der Gesetzlosigkeit. Das heißt, ein Mensch, der keine Gebote mehr anerkennt, sondern nur noch sich selber Gebot ist. Was meine Bedürfnisse sind, was ich will, das wird mir zum Gebot, nach dem lebe ich. Der Mensch der Gesetzlosigkeit ist der Mensch, der sich von niemand mehr etwas vorschreiben lässt, sondern der sagt, ich lebe, wie ich will. Das wird immer mehr zum Maßstab der Gesellschaft, wenn wir es heute anschauen. Ich habe heute wieder einen Kommentar gelesen, da ist ja diese Skifahrerin tödlich verunglückt. Sie war nicht verheiratet, sondern lebte mit einem sogenannten Lebensgefährten und nun ist ein Kind da. Die Überschrift hat geheißen, was geschieht mit diesem Kind? Weil unser Recht in unserem Land ist noch ausgerichtet an dem, am ehelichen Zusammenleben. Und da haben Vater und Mutter das Sorgerecht für das Kind. Wenn nun die Mutter stirbt, hat der Vater das Sorgerecht, ganz selbstverständlich. Bei einer sogenannten nicht-ehelichen Lebensgemeinschaft ist nun der leibliche Vater, hat keinerlei Recht, sondern da muss erst das Gericht entscheiden und ihm das Sorgerecht übertragen. Weil wir bis jetzt in unserer Gesetzgebung ausgehen von dem, das ist das, wie Menschen zusammenleben in der Familie, in der Ehe. Und der Abschluss dieses Kommentars, dieses Berichts hat geheißen, es wird dringlich an der Zeit, dass die Gesetze geändert werden, dass die sogenannte nicht-eheliche Lebensgemeinschaft der ehelichen gleichgestellt wird rechtlich. In anderen Ländern ist man da schon viel weiter, bis hin zu dem, dass es in Dänemark möglich ist und gesetzlich geregelt ist, dass auch Homosexuelle rechtlich anerkannt heiraten dürfen. Das ist der Mensch der Gesetzlosigkeit, wo grundsätzlich die Gebote Gottes, die bis jetzt Norm waren, für unsere Gesetzgebung in mehr oder weniger abgeschwächter Form abgeschafft sind. Das dritte Kennzeichen, das Jesus nennt in Matthäus 24, Vers 6 und 7, ihr werdet hören von Kriegen und Geschrei von Kriegen. Solange wir jetzt hier zusammen sind, sind auf dieser Erde 49 Schießkriege im Gang. Brutale Schießkriege, wo Menschen sich umbringen, zum Teil mit grausamen, mit schwersten Waffen, wie es uns ja jeden Abend ins Haus geliefert wird, zum Beispiel aus Sarajevo. Aber es gibt noch viel, viel mehr. Die meisten sind vergessen. Winry Schäffbuch hat jetzt berichtet, er war in Angola und im Sudan, wie dort diese Kriege toben, ohne dass irgendjemand noch Notiz davon nimmt. Und Geschrei von Kriegen, das heißt Androhung von Kriegen. Ein Volk wird sich erheben wider das andere. Was Luther hier mit Volk übersetzt, müsste man eigentlich wörtlich übersetzen, eine Nationalität gegen die andere. Das ist das neue Kennzeichen unserer Zeit. Es sind Nationalitätenkonflikte. Meine persönliche Sicht zum Beispiel, wenn ich Russland anschaue, was wir Russland nennen, ist noch ein großes Staatengebilde, wo mehr als 40 Völker noch unterdrückt sind, die alle nach ihrer Selbstständigkeit streben. Und es beginnt an vielen Stellen zu kochen und zu gären, und das wird sich in den nächsten Zeiten zu großen Nationalitätskonflikten ausweiten. Das vierte Kennzeichen, das Jesus nennt, Erdbeben, und es wird sein Hungersnot, teure Zeit. Das heißt, die Erde gerät ins Wanken und die Lebensmittel gehen aus. Und unter Lebensmittel verstehe ich jetzt nicht nur Brot und Milch und was weiß ich, sondern unter Lebensmittel verstehe ich zum Beispiel Luft. Die Luft geht aus, eine Stadt wie Athen musste in den letzten Monaten mehrmals den gesamten Autoverkehr verbieten, stilllegen, weil man nicht mehr auf die Straße konnte, weil man nicht mehr atmen konnte unter dieser Smogglocke. Die Luft geht aus. Das Wasser geht aus. Wir sind da in unserem Land noch gut dran, aber circa 2/3 der Staaten dieser Erde leiden unter einer extremen Wasserknappheit. Die Brennstoffe gehen aus. Man kann das ausrechnen, wie lang das Erdöl noch reicht. Das mag zu unseren Lebzeiten noch sein. In 20, 25 Jahren sind die Reserven dieser Erde erschöpft. Die Lebensmittel gehen aus. Das ist alles Vorbereitungsszenario für den Auftritt des Antichristen. Der Antichrist ist biblisch keine Ideologie, sondern der Antichrist ist ganz deutlich eine Person. Er wird auftreten zunächst als der große Problemlöser. Je mehr diese Welt versinkt in Anarchie, dass sie nicht mehr regierbar ist, und wir merken das ja, wie das auseinanderfällt bis hin bei uns im Land, er wird auftreten als der, der alle diese Probleme in den Griff bekommt und löst. Der große Problemlöser. Darum werden sie ihm scharenweise zufallen. Das Kennzeichen des Antichristen wird zunächst ein doppeltes sein. Er wird einen Bund mit Israel schließen. Das ist ja das Hauptproblem politisch gesehen heute. Er wird einen Bund mit Israel schließen. Und er wird sehr bald gegen die Jesusgemeinde antreten. Die antichristliche Zeit, wenn er da ist, ist für die Jesusgemeinde durch 4 Dinge gekennzeichnet. Erstens, es wird ein Abfall eintreten in der Gemeinde. Wenn es wieder etwas, ich sage einmal so, kostet, ein Christ zu sein, dann werden sich viele deutlich überlegen, ob sie dabei bleiben. Das zweite Kennzeichen, es werden viele falsche Propheten auftreten. Die werden die goldene Zukunft versprechen. Jetzt wird alles besser. Und sie werden viele verführen. Innerhalb der Jesusgemeinde kommt es zum gegenseitigen Preisgeben. Ihr werdet euch untereinander verraten, ausliefern. Und das vierte Kennzeichen, und die Liebe wird in vielen erkalten. Da wird erwiesen, wer echt ist und wer nur den Namen hat. Diese Probe steht der Jesusgemeinde in der antichristlichen Zeit weltweit bevor. Sie wird jetzt schon in vielen Ländern vollzogen, aber dann wird es weltumspannend sein. Aber Jesus sagt, gerade in dieser Zeit des Antichristen, das wird noch einmal Zeit der Mission sein und das Evangelium vom Reich wird verkündigt werden allen Völkern bis an die Enden der Erde und dann kommt das Ende. Auch die antichristliche Zeit, erinnern wir uns an Daniel 1 und Daniel 3, ist noch Zeit der Mission. Da werden Menschen gerufen und Menschen gerettet. Da wird der letzte Rest der Jesusgemeinde aus allen Völkern, Stämmen und Nationen gesammelt werden. Der Antichrist wird eine Welt umspannende Religion aufrichten. Ich habe das letzte Mal schon kurz drüber gesprochen. mit diesen vier Kennzeichen Toleranz, Friede, Mitmenschlichkeit, wir glauben alle an denselben Gott. Und dann wird er sich selber als Gott darstellen. In Offenbarung 13 wird das geschildert, wie das geht. Er wird eine tödliche Wunde erhalten. Und dann wird die tödliche Wunde wieder heil werden. Ich möchte es ganz wörtlich so verstehen, eine tödliche Wunde, er wird getötet werden. Und im heutigen Zeitalter der Kommunikationsmittel, wir haben das ja fast alle miterlebt, und wie oft ist es jetzt an Jahrestagen über den Bildschirm geflimmert, dass man sah, wie Kennedy niedergeschossen wurde. Man saß ja in der ersten Reihe, man konnte sich das bequem betrachten. Was denkt ihr, was da geschieht? Wenn dieser, der endlich Ordnung in die Welt gebracht hat, der alle Probleme gelöst hat, und irgendein Fanatiker schießt ihn nieder. Mit welchem Pomp die Beerdigung, die Beisetzung inszeniert wird, weltweit, und was für ein Klagen. Und dann wird er wieder da sein. Dann wird er wieder da sein, leibhaftig sichtbar. Und dann werden sie alle sagen, das ist kein Mensch. Das ist ein Gott. Das ist ein Gott. Hat man das je gehört, dass einer, der mausetot war, wieder lebendig dasteht? Der Satan äfft mit seinem Antichristen bis in die Einzelheiten die Auferstehung Jesu nach. Das wird der Augenblick sein, wo ihm alle zujubeln werden. Alle. Sagen dies Gott. Und niemand wird seinem Anspruch mehr widersprechen. Ich bin der gekommene Christus. Doch es wird einige geben. Einige. Die haben vorher das Wort geglaubt und ernst genommen. Und die werden es im Fernsehen sehen und sagen, siehst du, jetzt erfüllt sich Offenbarung 13. Da steht's. Dann werden sie sagen, jetzt kommt der Gipfel der Verführung. Und wisst ihr, wie es dann gehen wird? Dann wird der Sohn zu seinem Vater kommen und sagen, Vater, du weißt, ich habe dich immer hoch geachtet. Ich habe ganz arg viel von dir profitiert. Dein Glaube war mir immer Vorbild. Aber jetzt bist du immer noch so von gestern, immer noch so ein Fundamentalist. Du siehst doch, das ist wirklich der Heilsbringer. Und du sagst, das sei der Verführer. Vater, es tut mir ganz arg leid, aber ich muss dich melden, muss dich anzeigen, weil du zerstörst das Vertrauen zu unserem Heiland. Und so wird er seinen Vater ausliefern. So wird's kommen. Da wird der Sohn den Vater und der Bruder den Bruder ausliefern. Unter dieser Überschrift, die ewig gestrigen, die Fundamentalisten, die sind nicht einmal jetzt zufrieden, wo doch alles klar zutage liegt. Merkt ihr, wie wichtig ist, dass wir das Wort kennen? Und er wird sich absolut setzen. Jesus sagt, wenn ihr dann sehen werdet, das Gräuelbild der Verwüstung stehen im Tempel. Der Antichrist wird göttliche Ehre für sich beanspruchen. Und er wird so weit gehen, das wird in Offenbarung 13 ganz kurz zusammengefasst, dass jeder sein Zeichen tragen muss. Und wer es nicht tut, der wird ausgegrenzt sein, ein für alle Mal aus der Gesellschaft. Die Station wird dann weitergehen, der Antichrist wird dann das letzte Problem, das es auf diesem Erdball noch gibt, lösen wollen. Das letzte Problem ist Jerusalem. Offenbarung 19 und Sacharja 14. Er wird alle Probleme gelöst haben, aber Jerusalem bleibt der Zankapfel. Und in dem Augenblick, wenn das Gräuelbild der Verwüstung, das wird seine Götterstatue im Tempel sein, wie schon einmal unter Antiochus dem IV. Vorab geprobt wurde vom Satan. Der hat sich auch selber in der Gestalt von einem Zeusbild mit seinem Angesicht in den Tempel stellen lassen und sich Schweineopfer bringen lassen. Da ist das geprobt worden. In dem Augenblick wird Israel aufwachen. Nicht alle, aber viele. Und dann wird's wieder zum Zankapfel werden. Und der Antichrist wird seine Heere aufbieten gegen Jerusalem. Und dort wird er untergehen. Dort wird er untergehen. Übrigens sagt die Bibel sehr deutlich, dass es eine bemessene Zeit ist. 3,5 Zeit. Meine persönliche Auffassung ist, dass das genau 3,5 Jahre sind. So ist zum Beispiel gewesen bei Antiochus dem IV., der im Jahr 167 vor Christus das Gräuelbild der Verwüstung, sein Götzenbild im Tempel aufstellen ließ. Und nach 3,5 Jahren ist er gestorben. Da wurde das ganz genau vorab geprobt. 3,5 Zeit. Ist übrigens der Gemeinde zum Trost gesagt. Das geht nicht unendlich, sondern ihm ist eine befristete Zeit gesetzt. Eigentlich ist das gedacht als eine Entfaltungszeit, denn sie ist gegliedert, die erste Zeit, dann 2 Zeiten, dann müsste eigentlich kommen 1, 2, 3. Und jetzt kommt 1,5, es bricht ganz jäh ab. Gott setzt den Schlusspunkt. Dann wird das 1000-jährige Reich auf dieser Erde sein. Das ist die letzte Station der irdischen Geschichte. Das 1000-jährige Reich ist kein himmlisches Reich, sondern es ist das Reich Gottes auf dieser Erde, und zwar insofern Reich Gottes auf dieser Erde, als ein von Gott eingesetzter König in Jerusalem regieren wird. Und der Satan wird nicht sein, er wird gebunden sein. Es ist also eine Welt ohne die Verführung zum Bösen, weil der Verführer ist weg. Das 1000-jährige Reich, ich sag's einmal abgekürzt, ist das große Schlussexperiment Gottes mit dieser Welt. Da wird er ein für allemal diese Heilsideologie widerlegen, die so sagt, schaffe die besten Verhältnisse und der Mensch wird gut. Das ist ja immer die Klage. Der Mensch an sich wäre ja schon gut. Die Verhältnisse machen ihn schlecht. Unter dieser Überschrift ist der Kommunismus angetreten. Schaffe die guten Verhältnisse und der Mensch wird gut. Gott wird 1000 Jahre. Ich weiß nicht, ob diese Zahl 1000 eine Füllezahl ist oder eine wörtliche Zahl. Ich für mich persönlich halte es für eine wörtliche Zahl. Sehe keinen Grund, das irgendwie anders zu deuten. Aber 1000 Jahre lang wird Gott ideale Verhältnisse auf dieser Erde schaffen. Es wird kein Böses mehr geben. Niemand kann mehr sagen, ich bin vom Bösen versucht worden. Es wird alles in Ordnung sein. Da steht ja einmal dann im Propheten, wer mit 100 Jahren stirbt, der wird man als jung gestorben betrachten, also auch die Lebensentfaltung. So wie bei einem Methusalem, 969 Jahre alt ist er geworden. Das sind keine Mondjahre gewesen oder fiktive Jahre, sondern so war das am Anfang der Menschheitsgeschichte. Ein hannischer Bruder hat mir mal gesagt, weißt du, im 1000-jährigen Reich, es wird unendlich schön sein, da muss man bei einem Traube ein Bär und bloß der Sponden einhauen, da fließt der Wein raus. Das kann man sich so realistisch vorstellen. Es heißt ja, diese Zeit wird eine Zeit von Wein und Fett sein. 1000 Jahre beste Verhältnisse. Übrigens, das 1000-jährige Reich wird die große Zeit der Mission Israels sein. Da wird die Mission der Jesusgemeinde vorbei sein, denn die Jesusgemeinde ist nicht mehr da im tausendjährigen Reich. Die Jesusgemeinde ist entrückt. Ich habe das ausdrücklich jetzt nicht gesagt, erinnert euch ans letzte Mal. Ich weiß nicht vor, während, nach der großen Trübsal. Deshalb lasse ich das offen, aber eines ist gewiss, im tausendjährigen Reich wird die Jesusgemeinde mit dem Christus herrschen. Regieren. Sie ist nicht mehr auf dieser Erde. Aber alle Menschen, die noch leben, werden in einer umfassenden Mission von Israel zum Herrn gerufen. Denn Israel hat sich bekehrt. Und erkennt Jesus als den Christus. Das wird eine andere Mission sein, als wir sie jetzt tun. Unsere Mission steht unter dem Vorzeichen, geht hin. Die Mission im tausendjährigen Reich steht unter dem Vorzeichen, kommet her. Die Völker werden wallfahren zum Zion und sich Weisung dort holen. Da werden 10 Männer einen aus Israel am Mantel greifen und ihn fragen nach dem Herrn. Das ist Mission. Wo sich einer zeigt, der wird von 10 gleich gegriffen, erzähl mir von Gott. Das ist eine Sache. Das tausendjährige Reich. Ich sage, das ist das große Schlussexperiment. Denn wenn die 1000 Jahre vorbei sind, wird der Satan auf eine kleine Zeit noch einmal losgebunden. Und was geschieht dann? Dann werden alle Menschen sagen, Satan, weg, mit dir haben wir nichts mehr im Sinn. Wir haben Gottes Güte 1000 Jahre erlebt. Wir haben seine Wirklichkeit gesehen. Du bist der große Verführer, wir wollen nichts mehr mit dir zu tun haben. Nein. Auch 1000 Jahre idealer Verhältnisse haben das Herz des Menschen nicht verändert. Außer er habe sich bekehrt. Und auch das wird eine kleine Schar sein. Der Satan wird noch einmal eine Weltkoalition zusammenbringen. Hesekiel 38, Gog und Magog, die riesigen Heere, und ihr Ziel ist, ein für alle Mal das Problem zu lösen gegen Israel. Dann wird der Herr ihn umbringen. 2. Thessalonicher 3, 4. Da wird es keinen Kampf mehr geben. Der Satan wird alle seine Heere formieren. Und dann heißt es, und der Herr wird ihn umbringen mit dem Hauch seines Mundes. Puh, der Satan ist weg. Das ist seine Macht. Da genügt der Hauch des Mundes. Und dann die letzte Station, das Weltgericht. Und dann heißt es, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, in welchen Gerechtigkeit wohnt. Jetzt ist das Testament Gottes vollzogen. Der letzte Wille Gottes ist nicht Untergang, Verderben, Vernichtung. Der letzte Wille Gottes ist neuer Himmel, neue Erde, Heil in Ewigkeit. Für jeden, der ihm vertraut, der an ihn glaubt. So wird der Gottes Wille vollzogen. Und dann werden wir teilnehmen. Brüder und Schwestern, das wird unbeschreiblich sein. Wir werden teilnehmen, wenn der, der den letzten Willen Gottes vollzogen hat bis zum Ende, wenn dem Christus alles untertan ist, wenn er alles dem Vater zurückgibt. Wenn er alles zurückgibt. Und dann wird Gott sein, alles in allem. Das ist Gottes Heilsziel. Auf das gehen wir zu. Babel, ich lese dazu aus dem Kapitel Daniel 7, die Verse 16 bis 28. Vorher wird ja berichtet in Kapitel 7, Daniel hat dieses gewaltige Traumgesicht, wie die 4 großen Tiere aus dem Meer aufsteigen. Er sieht ihre Gestalten, das erste wie ein Löwe, Flügel wie Adler, das zweite ein Bär, das dritte wie ein Panther vier Flügel wie ein Vogel auf seinem Rücken. Und das vierte Tier furchtbar und schrecklich mit den 10 Hörnern. Und das elfte, das da rauswächst. Und dann sieht er einen, der uralt war. Uralt heißt hier nicht, ist nicht eine Beschreibung, sondern heißt der Ehrwürdigste. Also, wenn ich zum Beispiel in Indien bin und werde begrüßt, dann sagt man zu mir auch der Uralte. So alt komme ich mir nicht vor. Aber das ist die indische Form des Ehregebens. Du bist uralt. So er, der Uralte, der Christus, wie er als Weltenrichter dasteht. Und dann wird das nun ihm gedeutet. Ich, Daniel, so heißt es in Vers 15, war entsetzt, und dies Gesicht erschreckte mich. Und ich ging zu einem von denen, die da standen, und bat ihn, dass er mir über das alles Genaueres berichtete. Und er redete mit mir und sagte mir, was es bedeutete. Diese vier großen Tiere sind vier Königreiche, die auf Erden kommen werden. Aber die Heiligen des Höchsten werden das Reich empfangen und werden's immer und ewig besitzen. Danach hätte ich gerne Genaueres gewusst über das vierte Tier, das ganz anders war als alle anderen, ganz furchtbar mit eisernen Zähnen und ehernen Klauen, das um sich fraßend zermalmte und mit seinen Füßen zertrat, was übrig blieb, und über die 10 Hörner auf seinem Haupt. Und über das andere Horn, das hervorbrach, vor dem drei ausfielen. Und es hatte Augen und ein Maul, das große Dinge redete und war größer als die Hörner, die neben ihm waren. Und ich sah das Horn kämpfen gegen die Heiligen, und es behielt den Sieg über sie, bis der kam, der uralt war und rechtschaffte den Heiligen des Höchsten, und bis die Zeit kam, dass die Heiligen das Reich empfingen. Er sprach, das vierte Tier wird das vierte Königreich auf Erden sein. Das wird ganz anders sein als alle anderen Königreiche. Es wird alle Länder fressen, zertreten und zermalmen. Die 10 Hörner bedeuten 10 Könige, die aus diesem Königreich hervorgehen werden. Nach ihnen aber wird ein anderer aufkommen. Der wird ganz anders sein als die vorigen und wird 3 Könige stürzen. Er wird den Höchsten lästern und die Heiligen des Höchsten vernichten und wird sich unterstehen, Festzeiten und Gesetz zu ändern. Sie werden in seine Hand gegeben werden, eine Zeit und 2 Zeiten und eine halbe Zeit. Danach wird das Gericht gehalten werden. Dann wird ihm seine Macht genommen und ganz und gar vernichtet werden. Aber das Reich und die Macht und die Gewalt über die Königreiche unter dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Höchsten gegeben werden, dessen Reich ewig ist, und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Das war das Ende der Rede. Aber ich, Daniel, wurde sehr beunruhigt in meinen Gedanken, und jede Farbe war aus meinem Antlitz gewichen. Doch behielt ich die Rede in meinem Herzen. Daniel hat hier im 7. Kapitel die Gesamtschau. Er sieht von seiner Zeit bis hin auf die Zeit des Antichristen. Er sieht diese vier Tiere. Allerdings, das ist so, wie wenn ich zum Beispiel auf die Zugspitze, wenn ich oben auf dem Gipfel stehe, und dann sehe ich bei einem herrlichen Föhntag viele, viele Kilometer weit. Ich kann Gipfel in weitester Entfernung erkennen, aber eben nur die Gipfel. Dass dazwischen es immer wieder tief hinuntergeht ins Tal und dass das lange Strecken des Abstiegs sind, das sehe ich vom Gipfel aus nicht. Daniel sieht in dieser Gesamtschau die Gipfel. Und er konzentriert sich auf den zunächst am weitest entferntesten Gipfel, auf dieses letzte große Horn. Horn ist biblisch immer ein Ausdruck für Stärke, für überwältigende Stärke. Das meint hier das antichristliche Reich. Wir gliedern dreifach. Erstens die Reiche der Weltzeit. Zweitens das Reich der Letztzeit und drittens das Reich in Ewigkeit. Daniel sieht diese Tiere aufsteigen aus dem Meer. Meer ist ja biblisch immer ein Begriff für die Völkerwelt. Aber er sieht und versteht nicht. Darum ging ich zu einem von denen, von den Engeln Gottes, die da standen, und bat ihn, dass er mir über das alles Genaueres berichtete. Es ist keine Eigenproduktion des Daniel, sondern ein Engel deutet, dass er mir Genaueres, es heißt eigentlich ganz wörtlich Zuverlässiges, darüber sage. Und nun kommt die Deutung. Die vier Tiere, die du gesehen hast, sind vier Königreiche, eigentlich vier Weltreiche. Groß meint da diese großen Tiere umfassend. Ich habe ja gesagt, Babel war das erste Großreich. Das muss gar nicht unbedingt nach der Ausdehnung sein. Assyrien hatte im asiatischen Teil mehr Besitz, mehr Länder unter seiner Herrschaft als später Babel. Ich sage deshalb, Babel ist das erste Weltreich, weil es sowohl in Asien wie in Afrika wie in Europa seine Macht ausübte. Noch nicht über alle Länder, aber wer Weltherrscher werden will, der braucht in allen drei Kontinenten seine Füße auf den Boden, die Macht. Assyrien hat es nur im asiatischen Teil gehabt. Es geht um die Weltreiche. Und er sieht hintereinander diese Reiche. Babel, Persien, Griechenland, Rom. Ihre Macht ist nicht nur lokal, sondern weltausdehnend. Das wird deutlich sagen, nur vier. Nur vier. Die Tiere kommen nicht in endloser Folge. Gott hat so gesetzt, vier Weltreiche, und dann ist das Ende. Rom ist das Letzte. Und es gab seit Rom, seit der römischen Weltmacht, gab es kein Weltreich mehr. Das gab es nicht mehr. Es wird nur noch ein Letztes geben. Und das ist das antichristliche Reich. Das wird noch einmal weltumspannend sein. Das ist ein großer Trost, nur vier. Zweite, diese Tiere erheben sich und kommen auf die Erde. Das heißt, diese Weltreiche sind menschengebunden, sind irdisch. Das heißt aber auch, sie sind in ihrem tiefsten Charakter gegengöttlich. Und sie sind vergänglich. Sie erheben sich von der Erde und werden wieder zur Erde. Wer spricht heute noch vom babylonischen Weltreich? Wer spricht noch vom persischen Weltreich? Das ist Geschichte. Das war einmal. Ich denke, dass jedes Mal, wenn man dann in einem Grab steht und sagt diese Formel, Erde zu Erde. Das ist unsere Wirklichkeit. Erde zu Erde. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Habt ihr euch schon einmal den Gedanken klargemacht, wenn wir jetzt rausgehen und greifen draußen in den Dreck und nehmen eine Handvoll Erde? Das ist der ganz genau gleiche Stoff, aus dem wir sind. Genau der gleiche Stoff. Alle Bestandteile unseres Körpers sind in dieser Handvoll Erde enthalten und jeder von uns wird wieder zu solcher Erde. Es war mir eine ganz wichtige Lebenserfahrung. Ich war in meinem Heimatort, solange ich Student war, ein Jahr lang Totengräber, weil im Ort gab es keinen mehr, hat sich keiner gefunden. Dann habe ich mit einem Freund zusammen dieses Amt übernommen. Ich weiß nicht, wie viele Beerdigungen ich gemacht habe in diesem Jahr, wie viele Gräber ausgehoben. Wenn man da so ein Grab, da war der Grabstein und die Beerdigung war 40 Jahre zurück und ausgegraben hat, nichts mehr, Erde. Man musste Glück haben, wenn noch irgendein Knochen erhalten geblieben war. Erde, das sind wir. Das sind wir Menschen. Und das sind auch die Reiche der Menschen. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, oder des Menschenkind, und jetzt kommt das Entscheidende, dass du dich seiner annimmst. Aber das sind die Weltreiche, Erde. Und dann als drittes, diese Weltreiche werden gegen die Heiligen des Höchsten antreten. Die Heiligen des Höchsten, das ist die gerettete Gemeinde aller Zeiten. Damals mit Abraham beginnend und endend mit der Gemeinde derer, die entrückt werden. Da heißt es ausdrücklich, sie werden das Reich empfangen. Diese Weltreiche, diese Weltherrscher, die reißen die Macht an sich. Dieses, sie steigen empor, heißt im Hebräischen auch mit der zweiten Bedeutung, sie trampeln nieder. Nur so kann man ja Macht erringen. Aber die Heiligen des Höchsten, sie werden empfangen. Sie werden selber nicht sich nicht selber nehmen, sondern sie werden es empfangen und ewig besitzen. Ja, sie werden Mitherrscher sein. Jesus sagt das in Matthäus 19, Vers 28, wisset ihr nicht, dass ihr sitzen werdet mit mir auf den Thronen und richten, sogar die Engel richten. Eine ungeheure Würde der Kinder Gottes. Daraufhin geht alles zu. Schon ganz am Anfang dieser Deutung, und es kommen jetzt schlimme Fakten, da entfaltet die Gottesbotschaft schon das Ziel. Die Reiche der Weltzeit, vergänglich. Und jetzt zweitens das Reich der Letztzeit. Das vierte Tier war ganz anders. Und Daniel will wissen, ich hätte gern genaueres gewusst über das vierte Tier, das ganz anders war als alle anderen. Dieses vierte Weltreich, das römische Weltreich, das dauert ja eigentlich bis heute an. Was wir heute haben, sind Nachfolgestaaten des römischen Weltreiches. In solche Staaten ist es zerbrochen. Was ist denn die neue Qualität dieses Reiches? Wir haben es schon genannt, die neue Qualität dieses Reiches ist, dass jetzt der Mensch der Gesetzlosigkeit sich entfaltet. Die neue Qualität am Ende dieses vierten Weltreiches, es ist zum ersten Mal die Weltkatastrophe möglich. Das heißt, ich sage es mal ganz abgekürzt, der Satan hat so viel Potenzial aufgebaut, dass diese ganze Welt, einschließlich von uns allen, die wir da sind, in Gas aufgelöst werden könnte. Es gibt zurzeit auf dieser Erde so viel Nuklearwaffen, dass es über 60 Mal möglich ist, über 60 Mal die Erde in kosmischen Staub aufzulösen. Das ist eine Qualität. Das hat es vorher noch nie gegeben. Und erst auf diesem Hintergrund begreift man, was da geschieht, wenn da groß die Abrüstungsverhandlungen gefeiert werden. Wenn alle diese Abrüstungsbeschlüsse vollzogen sind, ist es noch 40 Mal möglich. Das ist ja eigentlich ein Käse. Ob 60 oder 40, das macht überhaupt keinen Sinn. Schon einmal ist zu viel. Schon einmal ist zu viel. Das ist die neue Qualität. Der Satan hat so viel böses Potenzial aufgebaut, dass zum ersten Mal der Welt das Lebenslicht ausgeblasen werden kann. In Gas aufgelöst. Das ist ein ganz großer Trost, dass das nicht geschehen wird. Wir Christen wissen, das geschieht nicht. Denn Jesus wird nicht wiederkommen auf einen Gasnebel. Seine Füße werden stehen auf dem Ölberg. Ich sage es ganz schlicht, deshalb habe ich keine Angst vor einer Atomkatastrophe. Es wird Befristete geben, so wie wir Tschernobyl erlebt haben. Aber dass die Erde vollständig ausgelöscht wird, wird es nicht geben. Da steht Gottes Erhaltungsgarantie gegen. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören. Und das solange bestimmt er. Nicht ein Irrer, der auf den roten Knopf drückt. Brüder und Schwestern, lasst euch nie irre machen. Angst mache ist nie vom Heiligen Geist. Gar nie. Das ist immer der Geist des Bösen. Der Heilige Geist gibt Mut und tröstet. Aber das ist die neue Qualität. Diese neue Qualität ist auch, dass die Entwicklungen heute weltweit sind. Der Mensch der Gesetzlosigkeit gibt sich nur in der Bundesrepublik. So einer unserer Brüder kam zurück jetzt, der war einige Tage in Moskau zu einem Gespräch, er hat gesagt, du kannst dir nicht vorstellen, wie die Zustände im Augenblick sind. Die Leute trauen sich in vielen Stadtvierteln von Moskau nicht mehr allein auf die Straße, sie gehen nur noch im Konvoi. Nur noch im Konvoi. Und einer unserer Gemeindeleiter, dem haben Kidnapper Frau und Kinder entführt und ein Lösegeld gefordert und gesagt, ihr Christen habt doch Hilfe aus dem Westen, ihr könnt uns bezahlen. Und er ging zur Polizei und hat gesagt, das und das ist geschehen. Und die haben gesagt, zahlen Sie lieber und seien Sie still, wir können nichts tun. Es müssen unhaltbare Zustände sein, wenn wir nach Amerika hören. Das Sonnenparadies Miami. Man muss sich ja schon fast eine Tarnkappe aufsetzen, um ins Hotel zu kommen. Es ist heute weltweit ein Anwachsen des Bösen. Die Entwicklungen sind nicht mehr lokal. Es ist eine ganz neue Qualität. Diese Seuche AIDS, die ist ja nicht mehr beschränkt auf ein Gebiet, sondern das greift um sich. Über diese ganze Erde. Ernst Vater hat mir kürzlich berichtet, er sagt, du kannst dir nicht vorstellen, dort in Burundi und Simbabwe, da stehen ganze Dörfer leer, ausgestorben. Ausgestorben. Die Entwicklungen sind heute weltweit. Es ist eine ganz neue Qualität. Und ich habe vorher die Qualität, die heilsgeschichtliche neue Qualität unserer Zeit genannt ist Israel. Das gab es in den letzten 2000 Jahren nicht mehr. Einen selbstständigen Staat Israel im Israelland. Rolf Schäffbuch erzählt immer, seine Großmutter, die Großmutter Kullen, hätte immer wieder zu ihm gesagt, Junge, pass auf, wenn Israel sich sammelt, dann ist es soweit. Dann ist es soweit. Die Sammlung Israels. Das geschieht unter diesem vierten Weltreich. Am Ende dieses vierten Weltreichs. Und jetzt kommt nur noch eines. Das elfte Horn wächst. Die antichristliche Macht entfaltet sich. Er kommt, indem er drei andere stürzt in einen Machtkampf. Stürzen, das muss hier nicht Gewalt sein, sondern er überbietet sie. Drei Könige, das können auch drei Ideologien sein. Wenn sich jetzt im Augenblick der Antichrist als Person etablieren würde, dann müsste er gegen drei Hauptideologien antreten und durchsetzen. Das ist einmal der Islam, seine weltweit am raschesten wachsende Ideologie. Er müsste sich durchsetzen gegen die Ideologie, die ist jetzt wertneutral gesagt, der Demokratie. Denn der Antichrist, der legt nicht Wert darauf, im Parlament mit Zweidrittelmehrheit gewählt zu werden. Der will vollendete Gefolgschaft. Da muss erst die Demokratie aufgehoben sein. Und er muss sich durchsetzen gegen die Ideologie des Kapitalismus. Das sind heute die drei großen Ideologien auf dem Erdball. Der Islam, die Demokratie und der Kapitalismus. Ich nenne das jetzt nicht negativ, sondern einmal ganz wertneutral. Die Demokratie hat uns viel Gutes gebracht, aber auch sehr viel, was bedauerlich ist. Wenn man nur an das Gezerfe um die Pflegeversicherung denkt, ist demokratisch, geht einem der Hut hoch. Da merkt man, das ist eine Ideologie, da kämpfen Interessen. Demokratie ist keine hehre Veranstaltung, sondern da wird ein Interessenausgleich gesucht zwischen verschiedenen Machtansprüchen. Und er wird ein weltumfassendes Reich errichten. Er wird zertreten. Das heißt, er wird demütigen. Er wird fressen, er wird beherrschen. Er wird zermalmen, jegliche Opposition ausschalten. Ich nenne jetzt noch einmal die Kennzeichen des Antichristen, wie sie hier Daniel sieht. Erstes Kennzeichen, er wird gegen den Höchsten lästern. Wird ausdrücklich gesagt, es hatte Augen und ein Maul, das große Dinge redete. Augen und ein Maul, die Augen, das ist allgegenwärtig. In der Offenbarung wird das noch deutlicher geschildert. Dieses Tier, das aus der Völkerwelt, das letzte, das aufsteigt, hatte Augen rundherum. Ich erinnere nur an das Stichwort der große Lauschangriff. Das muss man ja erlebt haben. Ich habe das damals zum ersten Mal begriffen, was das eigentlich ist, als ich mit meiner Frau 1986 oder wann in der Sowjetunion war und man dann in jedem Hotelzimmer, wo man übernachtet hat, da brauchte man nur ein bisschen zu suchen und dann sah man die Mikrofone, die waren nicht arg versteckt. Das eine saß da in der Lampe drin und wenn wir wirklich einmal etwas miteinander reden wollten, also uns austauschen über den Tag, dann sind wir ins Badezimmer gegangen und haben alle Wasserhähnen aufgedreht und die Dusche, das richtig gerauscht hat und dann einander ins Ohr geflüstert. Das ist der große Lauschangriff. Das ist absolut nichts mehr, was du verbergen kannst vor anderen. Und das ist ja heute schon viel, viel weiter fortgeschritten, dass man mit diesen kleinen Kameras und alles, kann man alles rundherum kontrollieren. Das sind die Augen des Antichristen. Das wird ein Sicherheitsdienst sein, der ist wirklich über alles informiert. Wisst ihr, darum ist für uns Christen ganz arg wichtig, dass wir durchsichtig sind. Ist ganz arg wichtig. Dass man bei uns alles sehen kann. Wenn das ausgeforscht wird und du rund um die Uhr überprüfbar bist, dann wird jede Schwachstelle aufgedeckt. Das wird der Antichrist brutal ausnützen. Und da wird zum Beispiel, wir erleben das, haben das erlebt, wie man um jemand lahmzulegen, die Steuererklärungen bis 20 Jahre zurückverfolgt. Da hat dieser amerikanische Verteidigungsminister, der es werden sollte, vor 10 Jahren nicht die Sozialabgaben für seine Putzfrau bezahlt. Und als er dann nominiert war fürs Amt, da haben sie das rausgegruschelt und er wurde weggesetzt. Er konnte nicht Verteidigungsminister werden. Dort, wo in unserem Leben Verborgenes ist, das wird gefundener Angriffspunkt für den Antichristen sein. Das ist ein ganz wichtiges, wird immer wieder betont, er hat viele Augen. Er wird es ausforschen bis ins Letzte. Er wird gegen Gott lästern. Er wird gegen die Heiligen des Höchsten antreten, kämpfen. Und es behielt den Sieg über sie. Dass man das deutlich hört. Es behielt den Sieg über sie. Es wird keine leichte Zeit sein für die Jesusgemeinde. Er wird die Gemeinde Jesu ganz wörtlich gegen sie kämpfen, übersetzt Luther. Es heißt eigentlich, er wird sie ausfringen, so wie man einen Lappen nimmt. Und da wird in diesem Ausfringen, da wird erwiesen, wer echt ist und wer nicht. Das Leiden in der antichristlichen Zeit, wir haben das letzte Mal darüber gesprochen, ist das Echtheitszeugnis der Jesusgemeinde. Es wird weiter gesagt, er wird die Festzeiten und Gesetze ändern. Er wird den Sonntag abschaffen. Wir haben diesen Probelauf gehabt am Beginn der Herrschaft der Kommunisten. Die haben ja in der damaligen Räterepublik Sowjetunion dann den Sonntag abgeschafft. Sie mussten zwar bald einsehen, dass es so nicht geht, und haben wieder einen allgemeinen Feiertag eingeführt, aber der Antichrist wird die Festzeiten und die Gesetze ändern. Ändern steht hier, ändern, nicht abschaffen. Es wurde einmal die Festzeit der Festtage geändert. Wisst ihr, wann das war? Als der Sonntag zum Festtag der Jesusgemeinde wurde. Und das muss man sich immer klar machen, jeder Sonntag ist die Feier der Auferstehung Jesu Christi. Deswegen halten wir nicht mehr den Sabbat. Obwohl das der Sabbat ein gewaltiger Inhalt hat. Am siebenten Tag ruhte Gott. Und wir ruhen nicht am siebten Tag. Das muss einen ganz massiven Grund haben. Und der Grund ist, Jesus ist gekommen. Wir feiern am Sonntag die Auferstehung Jesu Christi. Und das wird dem Antichristen Dorn im Auge sein. Ich weiß nicht, welchen Tag er nehmen wird. Aber schon die Gegenideologie, für mich ist, ich sage das so abgekürzt, ich kann es jetzt nicht näher begründen, die Gegenideologie, die satanische Religion des Islam hat bewusst einen anderen Tag gewählt, den Freitag. Keinen Sonntag und keinen Sabbat, sondern den Freitag. Der Antichrist wird seinen Tag wählen. Und er wird die Gebote ändern. Wörtlich heißt hier, er wird etwas beimischen, beimengen. Es ist so, du kannst einen wunderschönen Kuchen machen. Und dann brauchst du nur, ich weiß nicht, wie viel man da braucht, sagen wir, 2 Löffel Salz reinzutun. Dann ist immer noch der Kuchenteig, da sind die Zibeben drinnen, was weiß ich, und Schlagrahm und alles. Und dann mischst du nur 2 Löffel Salz dazu. Und jeder, wo Abba ist, der wird ausspucken. Das kann man nicht essen. So wird der Antichrist den Geboten beimengen. Er wird sie nicht abschaffen. Bibel und Gemeinde werden bleiben dürfen, aber er wird etwas beimengen. Beimengen. Beimengen kann auch geschehen dadurch, dass ich was weglasse, das Gemenge verändere. Und er wird in der antichristlichen Zeit wird eines weg sein aus der christlichen Verkündigung, nämlich das, was am Sonntag Predigtext ist. Ich habe es satt, sagt Gott, tut weg von mir das Geblärr eurer Lieder. Ich bin euren festen Gram, das Gott aufdeckt und Einspruch erhebt und Gericht ankündigt. Da wird nur noch vom lieben Gott gepredigt. Aber dieser Antichrist hat Grenzen. Die erste Grenze, bis der kam. Das ist die entscheidende. Bis der kam, der uralt war und rechtschaffte den Heiligen des Höchsten. Die Wiederkunft Jesu setzte ein Ende, endgültig ein Ende. Die zweite Grenze, er wird sich, so heißt es in Vers 25, er wird sich unterstehen. Eigentlich ganz wörtlich, er wird wollen, aber es nicht ganz fertig bringen. Die Jesusgemeinde wird eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit in seine Hand gegeben. Er wird sie vernichten wollen, aber dagegen steht ein Wort Jesu, wie heißt das? Selbst die Pforten der Hölle, und die sind da offen, denn der Antichrist ist der Bannerträger des Satans. Die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Wir werden ausgefrungen. Wir werden viele umkommen. Aber die Jesusgemeinde wird nicht untergehen. Sie wird nicht untergehen. Und es wird ihm die Zeit gesetzt. Eine Zeit, das ist die aufsteigende Zeit. Zwei Zeiten, das ist die Zeit der Blüte, da ist er auf dem Höhepunkt seiner Macht. Und dann eine halbe Zeit, abruptes Ende. Das steht nicht nur in Daniel, das steht im Buch der Offenbarung mehrere Male diese Zeitangabe. Einmal heißt es ja sogar 42 Monate, Offenbarung 13,5 und Offenbarung 11,3 heißt 1260 Tage. Das sind genau 3,5 Jahre. Das ist die Grenze. Frage noch, warum kommt der Antichrist überhaupt? Warum? Weil Gott auch dem Bösen Raum zur Entfaltung gibt. Das ist das Geheimnis Gottes. Gott stoppt nicht ab. Der Satan wird einmal nicht sagen können, du hast mich ja fertig gemacht, sondern Satan wird sagen müssen, ich habe alle meine Kraft entfalten dürfen und habe nichts ausgerichtet. Auch der Satan wird an sein Ende kommen. Gott lässt auch dem Bösen Zeit zur Entfaltung. Und wisst ihr warum? Weil Gott Liebe ist. Und Liebe übt keinen Zwang aus. Keinen Zwang. Das Geheimnis, warum das Böse sich so entfalten kann, wird beantwortet im Bekenntnis, Gott ist Liebe. Liebe gibt auch dem Bösen Raum zur Entfaltung. Zwingt nicht. Zwingt nicht. Weil Liebe immer auf Freiwilligkeit aus ist. Dritte Linie jetzt, das Reich in Ewigkeit. Es wird ihm seine Macht genommen und ganz und gar vernichtet werden. Ohne jeden Kampf. Das ist nicht richtig. Die Zeugen Jehovas stellen das in einem letzten großen Weltkampf da. Der Christus wird nie kämpfen. Es genügt sein Erscheinen. Wir haben es vorher gesagt, der Hauch. Es wird keinen Kampf des Christus gegen den Bösen geben, sondern es genügt sein Erscheinen. Die die Gemeinde geht bis dahin ins Leiden. In der Trübsal. Aber dann wird der Böse vernichtet werden. Und zwar heißt es hier ausdrücklich ganz und gar. Die überwiegende Mehrzahl der biblischen Stellen verbietet uns, irgendetwas von einer Wiederbringung aller zu lehren. Ich sage es einmal so vorsichtig, Bengel hat gesagt, ein Narr, wer die Wiederbringung, die Allversöhnung lehrt, aber ein Esel, der nicht darauf hofft. Lassen wir es bei dem. Aber zunächst gilt das ganz deutlich, die Bibel redet vom letzten entscheidenden ewigen Gericht. Dies ist der zweite Tod. Und Tod heißt nicht mehr sein. Vers 27, aber das Reich und die Macht und die Gewalt und über die Königreiche unter dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Höchsten gegeben werden. Das ist die Herrschaft im tausendjährigen Reich. Und erst dann heißt es, dessen Reich ewig ist und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Das ist der neue Himmel und die neue Erde. Daniel sieht Gipfel um Gipfel. Dorthin zielt alles. Dessen Reich ewig ist und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Das ist solch eine gewaltige Schau, dass Daniel sagt, ich wurde sehr beunruhigt in meinen Gedanken und jede Farbe war aus meinem Antlitz gewichen. Angstzustände und Blässe, wir würden heute sagen, er hat einen Kreislaufkollaps bekommen. Das hat ihn bis ins Körperliche umgeworfen. Und doch, ich behielt die Rede in meinem Herzen. Er hat es nicht verdrängt, sondern ihm wurde das gezeigt und dieses Zeugnis, diese Schau gegeben für uns heute. Es heißt dann am Schluss des Daniel-Buches, versiegele das bis auf die letzte Zeit. Viele werden es dann durchforschen und große Erkenntnis finden. Das habe ich denken müssen auf unserer letzten Reise in Russland. Da war das Thema. Es war das Thema überhaupt. Wo ich hinkam, die Leute haben immer, wenn ich gefragt habe, haben sie Fragen. Dann kamen die Fragen aus dem Buch der Offenbarung und aus dem Danielbuch. Was ist dort? Was ist da gemeint? Wie sehen Sie das? Ich war so froh, dass Gott mich vorbereitet hat auf diese Reise, indem ich in meiner Gemeinde vorher die Offenbarung ausgelegt hatte. Und so konnte ich sofort antworten. Ich war richtig grad drin. Wir waren grad fertig mit der Offenbarungsauslegung. Und dann war diese Reise. Aber da war dieses Buch lebendig. Und die haben bis in die Einzelheiten geforscht. Wer sind die vier weißen Reiter? Was soll das bedeuten? Was heißt die Ernte, wie ist da die Sichel in der Hand des Engels? Was soll das bedeuten? Wenn die Gemeinde in die Bedrängnis kommt, dann entfaltet das prophetische Wort seine Trostkraft. Dann entfaltet es das. Darum haben wir in diesem Jahr in der Abendbibelschule auch einmal solch ein Thema genommen wie den Daniel. Solch ein gewaltiges prophetisches Buch, dass wir als Gemeinde uns vorbereiten auf die Zeit, wann sie kommt, wenn es an uns kommt, diese Echtheitsprobe. Dass wir nicht von uns aus dann verzagen müssen, sondern wissen, jetzt vollzieht sich das, was da im Wort angesagt ist.